ganz herzlich willkommen zum Schader-Podcast in guter Gesellschaft. Ich freue mich auf eine neue Folge. Ich freue mich, meinen Co-Host Benjamin Stehl begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Und ganz besonders freue ich mich auf unseren Gast heute. Heute ist Maximilian Bertamini bei uns. Max ist kooptiertes Mitglied des kleinen Konvents der Schader-Stiftung, jetzt seit 2023 bis noch dieses Jahr. Er ist Jurist, er ist Weltraumexperte auf eine Art, aber da werden wir auf jeden Fall gleich noch genauer drauf eingehen. Herzlich willkommen, Max.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe dich schon so ein kleines bisschen angeteasert. Ich stelle dich aber gerne auch noch ein bisschen detailreicher vor. Du hast dein Jurastudium an der Ruhr-Uni in Bochum absolviert und warst lange Zeit am Interdisziplinären Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht an der Ruhr-Uni, zuerst als Studi und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Jetzt bist du dort Doktorand und seit 2020 promovierst du im internationalen Recht. Das genaue Thema kannst du gerne selber sagen, weil ich weiß, dass man das ja auch ein bisschen durcheinander bringt.
Ja, gerne. Also das, so ein Promotionsthema verändert sich auch im Laufe der Jahre, insbesondere wenn man so lange dabei ist wie ich. Das hat angefangen als Arbeitstitel Space Mining Between Sovereignty and Property, also Weltraumbergbau zwischen Eigentum und Souveränität. Und mittlerweile heißt das Projekt National Appropriation in International Law, also nationale Aneignung im Völkerrecht. Und nationale Aneignung ist ein Rechtsbegriff, der im Weltraumvertrag drinsteht. Und das ist so ein bisschen der Maßstab dafür, ob man Weltraumbergbau eigentlich legalerweise betreiben darf. Und ja, das ist aktuell der Stand des Titels.
Wahnsinn. Okay, also da merken wir schon, wo deine beiden Schwerpunkte sind, nämlich völkerrechtlich und eben auch im Weltraumrecht. Und gerade um deinen Lebenslauf noch so ein bisschen abzurunden, machst du dein zweites Staatsexamen am Landgericht in Bochum, richtig?
So ist es.
Super. Dann, nach dieser kurzen Vorstellungsrunde, steigen wir ganz gerne immer ein mit einer besonderen Frage.
Genau, wir kommen zu unserer ersten Rubrik.
Ganz oben auf dem Schreibtisch.
Ja, Max, was liegt bei dir gerade ganz oben auf?
Also jetzt gerade ganz akut befinde ich mich in der heißen Phase der Examensvorbereitung. Ich schreibe nämlich im November die Klausuren fürs zweite Staatsexamen. Und jetzt läuft die letzte Klausurwoche, in der man so Übungsklausuren schreibt, die dann von irgendwelchen RichterInnen und StaatsanwältInnen korrigiert werden. Und da habe ich heute erst eine geschrieben, da ging es um eine Verteidigung gegen eine Klage, in der eine GmbH Schadensersatzansprüche gegen ihre Geschäftsführerin geltend gemacht hat, und den Rest der Woche werden dann andere so spannende Dinge kommen. Aber vielleicht für die heutige Folge spannender ist das, was im letzten Monat noch relativ weit oben auf dem Schreibtisch lag. Da habe ich nämlich für das Bonner Rechtsjournal zusammen mit der wunderbaren Paulina Rundl die Einführung ins Weltraumrecht geschrieben. Das ist ein Artikel, der demnächst erscheinen wird, und da beschäftigen wir uns mit so ganz grundsätzlichen weltraumrechtlichen Fragestellungen, haben so eine kleine FAQ, weil es im Weltraumrecht ja auch immer dieselben Fragen gibt, die sich die Leute stellen, also wem gehört der Mond und was gilt für Aliens und solche Dinge, die klappern wir natürlich auch ab. Und damit habe ich mich nochmal sehr gerne jetzt auch in der ganzen Examensvorbereitung beschäftigt. Ist noch nicht draußen, aber wenn es kommt, dann sage ich Bescheid, das wird auch Open Access sein.
Super interessant. Das ist total die schöne Überleitung auch. Für mich immer interessant zu wissen, wie kam so dein Interesse für vor allem die Verknüpfung Weltraumrecht, Völkerrecht zustande? Warst du schon als Jugendlicher so fasziniert vom All, oder wo kommt das her?
Tatsächlich ist bei mir das komplette Gegenteil der Fall. Also so popkulturell interessiert mich der Weltraum überhaupt gar nicht, muss ich gestehen. Und ich glaube, das unterscheidet mich auch von 99% der Leute, die in diesem Bereich sonst so unterwegs sind. Also don't get me wrong, ich finde das natürlich alles spannend, was technisch passiert, was geopolitisch passiert, was natürlich auch rechtlich passiert, aber ich war jetzt nie so der Sci-Fi-Fan. Und meine Berührungspunkte zum Weltraumrecht sind das allererste Mal, glaube ich, 2016 in einer Schwerpunktsvorlesung zum Völkerrecht an der Ruhr-Uni aufgekommen. Da gab es innerhalb der besonderen Regelungsbereiche des Völkerrechts, so hieß da die Vorlesung, eine Einheit zum Luft- und Weltraumrecht. Da habe ich das erste Mal davon gehört und mir ehrlich gesagt da noch gar nicht viel dabei gedacht. Und als ich dann auf der Suche nach einem Promotionsthema war, ein paar Jahre später, hatte ich eigentlich ganz andere Ideen als weltraumrechtliche Fragen im Kopf. Also ich habe mich mit der Frage beschäftigt oder überlegt, mich mit der Frage zu beschäftigen, ob man KI und Menschenrechte irgendwie unter einen Hut bringen kann. Also ob es möglich ist, menschenrechtliche Garantien innerhalb eines Algorithmus irgendwie abzubilden, sodass das auch funktioniert. Und im gleichen Zuge habe ich mich gefragt, ob man den technologischen Fortschritt und einerseits, der ja sehr schnell voranschreitet, und den Fortschritt im Völkerrecht, also mit welchem Tempo kommen neue Verträge zustande, das lahmt immer mehr ab, wie man das ins Verhältnis miteinander bringen kann. Und dann kam ein Gastprofessor zu uns ans Institut aus Schottland, und mit dem habe ich meine Themen besprochen, und der hat danach gesagt, naja, das klingt ja alles spannend, aber vielleicht überlegst du mal, wie du die Themen, die du dir vorstellst, verbinden kannst, oder guck nochmal neu. Und das war eigentlich ein super Gespräch, das war total konstruktiv und auch sehr aufschlussreich, aber irgendwie ging ich danach nach Hause und dachte mir, das ist es noch nicht so richtig, was ich mir da vorstelle. Und dann habe ich einfach gegoogelt. Und zwar habe ich Hot Topics in International Law einfach mal in die Suchmaske gegeben und bin dann auf einen Artikel gestoßen von einem Team von relativ renommierten Anwälten aus den USA. Und die haben über Space Mining, also über Weltraumbergbau, geschrieben. Und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, weil davon hatte ich bislang noch nie gehört. Und ich dachte, also so, ja, profilierte Anwältinnen in Wirtschaftskanzleien, die haben keine Zeit, sich mit Quatsch zu beschäftigen. Und die sind auch zu teuer dafür. Und deswegen dachte ich, gut, dann muss ja irgendwas hinter sein. Hab dann diesen Artikel mal aufgemacht und angefangen zu lesen. Und die haben skizziert, was so die technischen Pläne sind, wer die Akteure auch sind, die da in das Feld streben, wer die Investoren sind. Und dann in einem zweiten Schritt, was eigentlich so die rechtlichen Grauzonen und offenen Fragen sind, die sich in dem ganzen Zusammenhang stellen. Und ich war total hooked von dieser total exotischen Sache einerseits und dann aber auch andererseits von den spannenden Rechtsfragen, die in dem Zusammenhang sich stellen und die auch noch oft offen sind. Und das war so mein Gateway eigentlich in das Thema. Und dabei geblieben bin ich dann endgültig, als ich verstanden habe, dass das Weltraumrecht super viele Tiefen besitzt, in die man eintauchen kann. Und weil das ein Rechtsgebiet ist, das heute weniger als noch vor einigen Jahren, aber trotzdem immer noch in einer Nische sein Dasein fristet, gibt es da noch super viel Grundlagenarbeit zu erledigen. Und es gibt noch viel ja zu entdecken gewissermaßen auch rechtlich. Und dieses Potenzial des Weltraumrechts, das finde ich sehr reizvoll. Und deswegen habe ich mich dann auf dieses Wagnis eingelassen. Und auch wenn das ursprünglich mal nur mit Bergbau und so Eigentumsfragen begonnen hat, merkt man, glaube ich, recht schnell, wenn man sich mit dem Weltraumrecht beschäftigt, dass man um gewisse Querschnittsthemen wie Weltraumschrott oder eben militärische Nutzung, kommerzielle Nutzung nicht so richtig drumherum kommt. Und so ist dann das ganze Themenfeld Weltraumrecht für mich immer breiter geworden. Und also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich als Experte bezeichnet, aber daraus ist meine Expertise in dem Bereich gewachsen und mein Interesse auf jeden Fall auch.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest gerade an einer neuen Publikation, wo Weltraumrecht so ein bisschen für heran- oder angehende WeltraumrechtlerInnen erklärt wird. Wie kann man denn Studierenden oder aber auch einfach Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, vielleicht am einfachsten erklären, warum Eigentum und Souveränität irgendwie nicht dasselbe sind, gerade im Weltraum? Hast du ein Beispiel, woran man sofort verstehen kann, das ist Weltraumeigentum und das definiert das?
Gute Frage, auch eine schwierige Frage, muss ich sagen. Also die einfache Antwort ist nein. vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Das liegt aber nicht daran, dass ich dazu nichts sagen kann, sondern vielmehr daran, dass sowohl Eigentum als auch Souveränität eigentlich total schwierig zu definierende Konzepte sind. Ich glaube, jeder hat ganz intuitiv so eine Vorstellung davon, was Eigentum eigentlich heißt. Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, wie man das denn definieren würde, und zwar so, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat und in Einzelfällen passt, das ist ziemlich schwierig. Und das Gleiche gilt für Souveränität eigentlich auch. Natürlich wurden aber auch Bibliotheken über diese beiden Konzepte verfasst. Und was man so rausfiltern kann, ist, dass beide Konzepte, also Eigentum und Souveränität, in ihrem Kern wohl sowas wie eine positive Nutzungs- oder Zuständigkeitsfunktion haben und in ihrer negativen Dimension sowas wie eine Ausschluss- oder Unabhängigkeitsfunktion. Also als Eigentümer bin ich positiv dazu berechtigt, mit der Sache zu tun, was ich möchte, und negativ berechtigt, jeden anderen davon fernzuhalten. Und so ähnlich funktioniert Souveränität auch, nur weniger bezogen auf Gegenstände und wie sie in einer Rechtsordnung zugewiesen sind, sondern mehr in Bezug auf Hoheitsgewalt, würde ich sagen, also Staatlichkeit. Und die Frage, wer, also welches, welches Völkerrechtssubjekt eigentlich wo und wie handeln darf. Und deswegen würde ich sagen, Souveränität ist eher etwas Staatliches, Hoheitliches und Eigentum etwas eher Privates. Aber die beiden Konzepte sind sich in ihrer Natur relativ ähnlich. Und weil es in meiner Dissertation eben um die Aneignung geht, und zwar um die nationale Aneignung, werden diese beiden Konzepte mit Aneignung eher was Privates und nationale Aneignung, also eher was Staatliches, Hoheitliches, so ein bisschen vermischt. Und ich gehe deswegen auf die Suche nach einem gemeinsamen Nenner zwischen diesen beiden Konzepten und versuche damit dann den Begriff der Aneignung mit Leben zu füllen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was das jetzt für Eigentum und Souveränität im Weltraum bedeutet, würde ich sagen, da macht der Umstand, dass wir uns im Weltraum befinden, eigentlich keinen Unterschied. Also Eigentum im Weltraum ist dasselbe wie auf der Erde und Souveränität im Weltraum ist im Grundsatz auch dasselbe wie auf der Erde. Die Unterschiede oder die Schwierigkeiten, was das Definieren angeht im Einzelfall, die ergeben sich daraus, dass im Weltraum ja anders als auf der Erde, auf Staatsgebiet, nicht ohne weiteres eine bestimmte Rechtsordnung gilt. Also deutsches Recht gilt jetzt nicht ohne weiteres im Weltraum oder chinesisches Recht, sondern also auf bestimmten Segmenten einer Raumstation, soweit die von dem Staat betrieben werden, schon, aber so für das große Vakuum eigentlich nicht. Und Eigentum muss immer in einer Rechtsordnung stattfinden. Also eine Rechtsordnung definiert, was zum Eigentum gehört, wo die Grenzen liegen. Und das mag auch von Rechtsordnung zu Rechtsordnung unterschiedlich sein. Und diese Grenzen, die mögen sich eben unterscheiden, auch im Weltraum, je nachdem, welches Recht dann Anwendung findet. Aber im Grundsatz ist die Frage, was ist Eigentum, eigentlich im Weltraum genauso zu beantworten wie auf der Erde.
Dass es irgendwann internationale Gerichte geben wird für spezifisch Weltraumrecht, für wie realistisch hältst du das? Wenn du schon sagst, ja, deutsches Recht logischerweise gilt nicht. Oder ergibt es überhaupt Sinn, Gerichte zu installieren, die sich darauf spezialisiert haben?
Ja und nein, würde ich sagen. Also auf der internationalen, im Sinne von zwischenstaatlichen Ebene, sind die Rufe vielleicht sogar am lautesten, weil es ja auf der internationalen Ebene die Weltraumverträge gibt, also den Weltraumvertrag, aber auch den Mondvertrag, das Haftungsabkommen, Registrierungsabkommen und das Rettungsabkommen. Das sind die großen Weltraumverträge und das sind alles internationale Verträge zwischen Staaten. Und das Völkerrecht, das sozusagen den Rahmen bildet für diese Verträge, hat verschiedene Gerichtshöfe für bestimmte Rechtsgebiete. Normalerweise gibt es sowas wie Straftribunale, die nur Völkerstrafrecht machen. Es gibt aber auch den Internationalen Seegerichtshof. Aber es gibt eben auch den grundsätzlich allzuständigen Internationalen Gerichtshof. Und der könnte eigentlich auch weltraumrechtliche Fragen und weltraumrechtliche Fälle verhandeln. Das heißt, man hat bereits eigentlich ein kompetentes Gericht. Natürlich sitzen da nicht nur Weltraumjuristen, aber die würden sich, wenn so ein Fall dann aufkäme, natürlich auch entsprechende Expertise beschaffen. Und die Richterinnen und Richter dort sind so kompetent, die können jeden Fall natürlich gut entscheiden. Also den Internationalen Gerichtshof hat man. Daneben ein internationales Weltraumgericht zu schaffen, da müsste man sich fragen, wie viele Fälle denn vor dieses Gericht kommen sollten, ob sich das überhaupt lohnt. Aber wo es sich lohnen würde, glaube ich, wäre in Form eines Schiedsgerichtshofs, also eines Tribunals, das zuständig ist, um Verfahren zu führen, die unter anderem von Privaten auch angestrengt werden. Denn private Raumfahrtakteure sind heutzutage aktiver denn je und Raumfahrt auch als Wirtschaftszweig wächst total. Und das bedeutet, dass die teure Technologie irgendwie finanziert werden muss, die muss versichert werden. Es stellen sich Haftungsfragen, die sehr dringlich sind. Und Lizenzfragen und all solche Dinge. Und die sind natürlich wirtschaftlich super relevant. Und wo viel Geld ist, da wird auch viel gestritten. Und das heißt, ich glaube, die ersten Rechtsstreitigkeiten, die tatsächlich über weltraumrechtliche Gegenstände geführt werden, die werden gar nicht unbedingt vor internationalen Gerichten im Sinne von zwischenstaatlichen Tribunalen stattfinden, sondern vielleicht vor internationalen Schiedsgerichten. Ah, auch die gibt's Stand jetzt noch nicht in dieser spezialisierten Form. Aber es gibt Initiativen bereits, solche Schiedstribunale zu schaffen. Und ich glaube, sobald die einmal in der Welt sind und sobald die Fälle in der Welt sind, wird viel Bewegung auch ins Weltraumrecht als solches kommen.
Super spannendes Themenfeld, also und auch viel Bewegung, wenn ich das richtig verstehe. Bevor wir ein bisschen noch tiefer in die Materie gehen, habe ich noch eine Frage zu deinem vermittlerischen Ansatz. Du hast ja schon erwähnt, dass du Bücher veröffentlichst. Du hast schon Wie viel hast du schon rausgegeben, die sich mit so mit Vermittlung quasi befassen?
Vermittlung im Sinne von?
Also mit pädagogischer, ja, also quasi so. Mit Fortbildung von NachwuchsjuristInnen.
Die Antwort wäre in jedem Fall eins gewesen. Ich habe nämlich ein einziges Buch rausgebracht, aber das mit großer Freude.
Genau, du hast quasi ein Buch veröffentlicht für angehende JuristInnen. Warum ist dir das wichtig? Du bist ja selber quasi noch als Doktorand auch noch irgendwie Student. Wo ist da das Anliegen für dich? Warum machst du das?
Also das Buch, das ich rausgebracht habe, das heißt Mündliche Prüfung in Jura, und das beschäftigt sich eigentlich mit dem Prüfungsformat der mündlichen Prüfung, die im juristischen Staatsexamen sowohl im ersten als auch im zweiten einen erheblichen Teil der Note ausmacht, aber auch in anderen Abschnitten des Studiums muss man als Juristin oder als Jurist immer wieder ins Sprechen kommen, wenn man zum Beispiel seine Seminararbeit verteidigt oder Vorträge hält in verschiedenen Formaten. Und von dem kleinsten Vortrag bis hin zur entscheidendsten Prüfung im Staatsexamen wird das Kommunizieren von Recht eigentlich an den juristischen Fakultäten nur sehr stiefmütterlich gelehrt. Und dabei zeichnet es also nach meiner festen Überzeugung jedenfalls gute Juristinnen und gute Juristen aus, dass sie ihre juristische Expertise vermitteln können und das so, dass sie andere überzeugt. Also Recht ist ja am Ende des Tages nur irgendwas, was in Köpfen stattfindet. Man kann das nicht anfassen, man kann das nicht messen. Und es geht am Ende um die Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft am besten? Dafür schaffen wir uns Regeln. Aber wie diese Gedanken und diese Überzeugungen in die Welt kommen, ist dadurch, dass sie aus irgendwelchen Köpfen raus und in andere Köpfe wieder reingehen. Und je mehr Leute davon überzeugt sind, desto mehr Erfolgsaussichten hat eine bestimmte normative Anschauung. Und deswegen, glaube ich, ist es eigentlich Kernkompetenz der Juristerei, das juristische Wissen und das juristische Argument vor allen Dingen auch rüberbringen zu können. Und für Klausuren investiert man eigentlich sein gesamtes waches Leben als Studierender in die Beherrschung von Gutachtenstil und Klausurtechnik und dergleichen. Aber natürlich müssen wir das auch mündlich und rhetorisch rüberbringen können, und dafür gelten oft ganz andere Maßstäbe, weil die Aufmerksamkeitsspannen kürzer sind, weil man keine Gliederung hat, weil man nicht nochmal zurückblättern kann und sowas. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das Studierenden, egal in welchem Fortschrittsstadium des Studiums sie sich befinden, ein paar Werkzeuge an die Hand gibt, um ja das meiste aus ihrem hart erarbeiteten Wissen zu machen. Und die Inspiration daraus oder dazu kam eigentlich aus einer Erfahrung, die ich um den Zeitpunkt gemacht habe, wo ich auch das erste Mal dem Weltraumrecht begegnet bin. 2016 habe ich nämlich an einem Moot Court teilgenommen, dem Jessup Moot Court. Das ist eine simulierte Gerichtsverhandlung, also ein Wettbewerb in simulierter Gerichtsverhandlung. Und da geht es um völkerrechtliche Fragen und man argumentiert, man schlüpft als Studierender das erste Mal in die Rolle von AnwältInnen. Eine Perspektive, die man im Studium eigentlich überhaupt nicht einnimmt. Man schaut nämlich immer aus der Richterperspektive auf Sachverhalte und versucht, Argumente zu wägen und gar nicht so sehr eine Seite zu vertreten. Aber wenn man das mal muss, wirklich für eine Seite zu argumentieren, dann sind plötzlich ganz andere Herausforderungen im Raum und man muss sich wirklich mit Argumenten auch nochmal ganz anders auseinandersetzen. Und das hat mir für mein weiteres Studium damals total geholfen. Und deswegen habe ich dann auch immer weiter an der Uni entsprechende Kurse angeboten. Ich habe weiter Moot Courts gecoacht und als Richter begleitet. Und die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe und die Lehren, die ich daraus gezogen habe, die habe ich versucht, in dieses Buch zu gießen, damit andere vielleicht auch mit weniger Aufwand und weniger Zeit gute Ergebnisse mit juristischer Rhetorik leisten können.
Super cool. Hast du schon Rückmeldungen dazu bekommen? Also Bücher sind ja wie Journalismus manchmal so ein Einweg, so eine Einbahnstraße, dass man was rausgibt und dann aber gar kein Feedback bekommt, weil es halt nicht so interaktiv ist. Aber hast du Rückmeldungen bekommen von Studis, die gesagt haben, oh geil, das hat noch gefehlt?
Tatsächlich, also vor kurzem, ich lerne jetzt wegen der Examensvorbereitung wieder viel in der Bibliothek der Uni. Und da bereiten sich natürlich alle möglichen Leute auf ihre jeweiligen Prüfungen vor. Und ich bin neulich jemandem begegnet, die bereitet sich gerade für die mündliche Prüfung vor. Ich glaube, nächsten Monat ist es soweit. Da drücke ich auch nach wie vor die Daumen natürlich. Und wir kamen ins Gespräch und da hat jemand anderes dann auf mein Buch hingewiesen. Und bei der Gelegenheit habe ich das dann mal vermittelt. Und die Person war wirklich sehr zufrieden damit und hat das innerhalb von 2-3 Tagen auch gelesen, also jedenfalls die für sie relevanten Kapitel und war sehr happy damit. Also die Prüfung ist natürlich noch nicht gelaufen, Deswegen möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen hier, aber das hat mir sehr viel bedeutet, also dass sie den Eindruck hatte, dass das für sie was nützt.
Schön. Ja, dann würde ich sagen, wir kehren zurück zum Weltraum. Und damit gebe ich ab an meinen Rechercheur im Studio.
Der springende Punkt.
Bei der nächsten Rubrik, der springende Punkt, geht es darum, dass wir ein inhaltliches Thema nochmal ein bisschen fokussieren oder vielleicht vertiefen. Und ich als weltraumbegeisterte Person muss dann natürlich nochmal in die Weltraum, auf der Weltraumschiene fahren sozusagen. Und zwar auch nochmal konkret in Richtung Global Commons Fragen, also die Frage nach staatlichen Räumen oder nicht staatlichen Räumen oder Ressourcen, die der gesamten Menschheit zur Verfügung stehen sollen. Inwiefern, also beziehungsweise in der wissenschaftlichen Debatte ist das ja dort also sehr umstritten, inwiefern das Weltraum eben auch als ein solches Global Commons zählt. Was ist denn deine Einschätzung oder deine Perspektive darauf?
Danke für die gut recherchierte Frage. Die ist auch nicht leicht zu beantworten, aber sehr spannend. Also ich würde sagen, dass der Weltraum ein Global Commons ist. Also es handelt sich beim Weltraum um einen Staatengemeinschaftsraum, der allen Staaten gemeinschaftlich gehört, jetzt mal untechnisch gesprochen. Und der Grund dafür liegt nicht etwa darin, dass das irgendwo im Weltraumrecht ausdrücklich so festgeschrieben wäre. Also kleines Sternchen, im Mondvertrag steht das schon, aber den hat kaum jemand unterzeichnet, weil der einige Regeln enthält, die den Staaten nicht so lieb sind, insbesondere zum Abbau von Ressourcen. Und deswegen ist das nicht so wirklich der rechtliche Maßstab. Aber da steht das theoretisch auch sogar drin. Aber in anderen rechtlichen Übereinkommen, die so Staatengemeinschaftsräume regulieren, wie zum Beispiel das Seerechtsübereinkommen, da gibt es Artikel, nagel mich jetzt bitte nicht auf die Hausnummer fest, aber da steht zum Beispiel für den Tiefseeboden, dass das Erbe der gesamten Menschheit ist. Und das Gleiche für die hohe See. Also es gibt durchaus Regelungskontexte, wo das ausdrücklich drin steht. Das ist im Weltraumrecht, wenn man mal diesen Mondvertrag außer Acht lässt, nicht so. Es gibt zwar den Artikel 1 des Weltraumvertrages, der eine Sprache enthält, die so ein bisschen an den an das englische Common Heritage of Mankind erinnert. Aber so genau steht es da nicht, sondern da steht, dass die Nutzung und die Erkundung des Weltraums Angelegenheit der gesamten Menschheit sind. Und das ist natürlich jetzt nicht auf den Weltraum als Gebiet bezogen, sondern eher auf bestimmte Tätigkeiten im Weltraum, dass diese Tätigkeiten eben Sache der gesamten Menschheit sind und vielleicht auch eine gemeinsame Angelegenheit der Menschheit. Aber das bezieht sich, wie gesagt, nicht so sehr auf den Raum. Deswegen kann man das aus dieser Vorschrift nicht so ohne weiteres ziehen. Meine persönliche rechtliche Auffassung sozusagen an dieser Stelle ist die, dass das, was völkerrechtlich eigentlich einen Staatengemeinschaftsraum ausmacht, weniger das Label Staatengemeinschaftsraum ist und mehr die Frage, wie ein Gebiet eigentlich inhaltlich reguliert ist. Wenn man sich nämlich die Gebiete mal anschaut, also vergleichend anschaut, bei denen der Status als gemeinsames Erbe der Menschheit oder eben Staatengemeinschaftsraum anerkannt ist, dann findet man eine ganze Reihe von strukturellen Regeln, die dort überall gleich gelten. Zum Beispiel, dass alle Staaten freien und gleichen Zugang zu diesem Raum haben sollen, so wie es auch für den Weltraum im Weltraumvertrag geregelt ist. Dann gibt es in aller Regel sowas wie ein Aneignungsverbot, also eine Statusregel bezogen auf diesen Raum, die sagt, kein Staat darf sich den Raum als Ganzes oder in Teilen aneignen. Und auch das gibt es im Weltraumvertrag, nämlich in Artikel 2. Dann gibt es in aller Regel das Gebot der friedlichen Nutzung. Das heißt, der Gemeinschaftsraum darf nur zu friedlichen Zwecken genutzt werden. Auch diese Regel findet man im Weltraumvertrag wieder. Dann Kooperationsgebote. Also wenn Staaten einen Raum nutzen, insbesondere bei so großen, unwägbaren Räumen wie der Hohen See, da stellt man sich für einen Gemeinschaftsraum vor, dass man sich, falls nötig, Hilfe leistet, kooperiert und dergleichen. Und auch das findet man im Weltraumvertrag. Und dann zu guter Letzt sowas wie ein Gedanken der Erhaltung. Also vor dem Hintergrund, dass eine Ressource oder ein Raum allen zur Verfügung steht, möchte man auf rechtlicher Ebene, dass dieser Raum auch für die Zukunft nutzbar bleibt und wertvoll bleibt für die Menschheit und die Staaten, die den Raum nutzen können. Und dementsprechend gibt es in aller Regel so Erhaltungsvorschriften und auch so eine findet man im Weltraumvertrag. Die jeweiligen Vorschriften, wenn man die seerechtlichen mal neben die weltraumrechtlichen legt, die unterscheiden sich in Details, aber so von der grundsätzlichen Stoßrichtung geht das eigentlich in dieselbe Richtung. Und deswegen würde ich so aus rechtswissenschaftlicher Perspektive sagen, der Weltraum ist ein Staatengemeinschaftsraum, Kraft dieser strukturell gemeinschaftsräumlichen Regelung.
Ja, ja, spannend. Ich würde eigentlich gerne noch weiter einsteigen. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Weil die spannende Frage ist natürlich, was ergibt sich daraus politisch, ne? Also was ergibt sich daraus realpolitisch, wenn man jetzt den Weltraum als Global Commons sieht oder nicht? Gerade auch unter dem Rückblick, dass die USA zum Beispiel ja eigentlich die größte Weltraummacht den Weltraum als Global Commons ja zum Beispiel ablehnt und genau dieses ja diesen Status nicht auf das Weltraum anwendet oder dieses Konzept.
Ja, da sprichst du jetzt natürlich so was wie die Gretchenfrage des Völkerrechts im Allgemeinen an. Also oft ist es der Fall, dass wir gute, vernünftige Regeln haben und dann einzelne mächtige Akteure, für die es günstiger ist, sich nicht an diese Regeln zu halten und irgendwie individuelle Interessen zu verfolgen. Ich glaube, dass die Frage, ob der Weltraum ein Global Commons ist, rechtlich natürlich nur dann auch realpolitisch irgendeinen Unterschied macht, wenn man die Rechte irgendwo auch geltend machen kann und wenn es dann Gerichte gibt, die sich dieser Fragen annehmen und wenn es Instanzen gibt, die diese Urteile im Zweifel dann auch durchsetzen. Und all das ist im Völkerrecht sehr schwierig. Und man muss sich auch fragen, wie eine solche Durchsetzung aussieht, also was eigentlich folgt aus der Einstufung des Weltraums als Global Commons. Also der Weltraumvertrag selbst, der sieht vor, dass die Nutzung des Weltraums zum Wohle der gesamten Menschheit erfolgen muss. Und die Frage ist aber, was heißt das genau? Also heißt das, dass man, wenn man als Staat Raumfahrt betreibt, irgendeine Form von Technologietransfer zum Beispiel möglich machen muss? Oder heißt das, dass man vielleicht, wenn man den Weltraum wirtschaftlich nutzt, irgendeine Art von Fonds schaffen muss, aus dem man dann auch oder ja mit dem man andere beteiligt, die selber nicht Raumfahrt betreiben können oder wollen? Also die Frage, was eigentlich aus der Gemeinnützigkeit des Weltraums im Einzelfall abzuleiten ist, die ist sehr umstritten. Und wen das interessiert, dem kann ich einen Artikel von einem geschätzten Kollegen sehr ans Herz legen, von Chris van Eyck. Der nennt sich Unstealing the Skies und beschäftigt sich mit der Frage, wer eigentlich den Weltraumvertrag so mitverhandelt hat, wer da alles am Tisch saß und auf wessen Interessen es weniger ankam. Und in diesem Artikel gibt es auch eine sehr luzide Beobachtung, möchte ich sagen, bezüglich der Frage des Zugangs einerseits, also des Zugangsrechts zum Weltraum, das nämlich sehr in der Staatenpraxis als festes, greifbares Recht ausgestaltet ist, weil Raumfahrtnationen sich darauf berufen wollen. Und andererseits die Frage der Gemeinnützigkeit, die eher so als waberndes Prinzip verstanden wird, aus dem sich wenig Konkretes ableiten lässt. Und diese Unterscheidung, also die eine Vorschrift als greifbares, konkretes Recht auszugestalten oder auszulegen vielmehr und die andere als so ein Prinzip, bei dem man nicht genau sicher ist, was man im Einzelfall daraus folgern soll, das ist im Vertrag gar nicht angelegt. Also das ist etwas, was die Staaten durch ihre Praxis schaffen und das muss man durchaus kritisch beleuchten.
Cool, also ich glaube, wie Benni gerade schon gesagt hat, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden weiterreden und weil du am Anfang gesagt hast, du bist kein Experte, ich glaube, das ist Quatsch, du weißt voll viel und du bist voll der Experte. Ja, du hast schon gemeint, popkulturell ist nicht so dein Interesse, aber grundsätzlich in so populäreren Medien informierst du dich über dein Thema auf Instagram oder über sonstige, ja, quasi popkulturelle, popmediale Kanäle? Hast du da einen Medientipp für uns?
Jein, also ich erachte mich zu alt für Instagram, deswegen habe ich das nicht, aber ich bin ein Fan von New Space Economy. Das ist ein Unternehmen aus den USA, das in sehr anschaulichen Grafiken und Schaubildern zeigt, was gerade so im Weltraum los ist, wie sich die Weltraumwirtschaft entwickelt, aber eben auch Anzahlen von Satelliten und so. Also da kriegt man immer so coole informative Snippets zu Weltraumthemen. Und dann vielleicht ein bisschen überraschend, aber die Financial Times hat auch manchmal sehr, sehr coole weltraumspezifische Artikel, die nicht nur auf wirtschaftliche Fragen gepolt sind, sondern wo es auch um Geopolitik und dergleichen geht. Und daneben natürlich alles, was man irgendwie in den Öffentlich-Rechtlichen bekommt. Das sind echt auch oft gute Formate. Wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ehrlich gesagt, ist, wenn man irgendwo Interviews hört zum Weltraumrecht, in denen suggeriert wird, dass es alles super klar sei. Mhm. Also ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt deutsche Völkerrechtsprofessoren, die über die Mattscheiben gehen und sagen, ja, das ist alles schon klipp und klar und man muss das so und so machen und der Weltraum ist dies und jenes. Und das ist alles etablierte weltraumrechtliche Weisheit sozusagen. Aber viele dieser Weisheiten kann man mit guten Argumenten hinterfragen. Und ich glaube, je mehr das Weltraumrecht von einer Nische und der Theorie in die Breite und in die Praxis wächst, werden einige dieser alten Lehrmeinungen mit ziemlichem Druck konfrontiert. Und ich bin gespannt, was daraus folgt.
Sehr fundierter Medientipp. Sehr schön, dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts quasi angekommen, aber eine Sache haben wir noch.
Entweder oder.
Genau, das ist die letzte Rubrik, entweder oder. Wir stellen dir jetzt entweder oder Fragen und du musst dich ganz schnell entscheiden, für welches der beiden du willst.
Okay, ich bin gespannt.
Ich fange an, E-Mail oder Telefon?
Telefon.
Institut oder Kanzlei, also Wissenschaft oder Praxis?
Uff, schwierig. Aktuell Kanzlei.
Richterrobe oder Raumanzug?
Raumanzug.
Völkerrecht oder nationales Recht?
Völkerrecht.
Weltraumvertrag oder Artemis-Akkords?
Weltraumvertrag.
Asteroidenbergbau oder Marshotel?
Der Asteroidenbergbau, definitiv.
Soft Law oder Hard Law?
Hard Law.
Urlaub im All oder in der Tiefsee?
Im All.
Als letzte Frage zurück zum Schader Kosmos, Schader Preis oder großer Konvent?
Also den Schader Preis habe ich natürlich noch nie gewonnen, deswegen ich kann nur sagen, der Konvent ist wirklich immer eine fantastische Veranstaltung und ich bedauere es sehr, beim nächsten leider nicht dabei sein zu können, weil ich genau da Examen schreiben muss. Aber ich wünsche allen, die das hören und vielleicht da sind, eine wundervolle Zeit und gute Gespräche. Insofern der Konvent.
Wunderbar. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, heute Gast in unserem Podcast zu sein. Und damit verabschieden wir dich quasi auch so ein bisschen aus dem kleinen Konvent. Deine Zeit als kooptiertes Mitglied geht zu Ende und ich freue mich, dass wir zum Abschluss quasi nochmal einen so spannenden Podcast mit dir aufnehmen durften. Ganz, ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr mehr erfahren wollt über das, was wir in der Schadler-Stiftung machen, was der kleine Konvent so macht zum Beispiel, was Maximilian Bertamini macht, schaut auf unserer Website vorbei. Schaut auf unseren Kanälen bei Instagram vorbei und informiert euch über die Schader-Stiftung. Hört in unsere anderen Folgen in guter Gesellschaft rein und wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen, vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht. Ciao.
Tschüss.
Ja, tschüss.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schader-Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Josef.